Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Hören Sie heute den vierten von insgesamt 6 Teilen aus der Broschüre von Norbert Lied mit dem Titel Gesetzt zum Fruchtbringen. Worin liegt der Sinn unseres Lebens? Leben wir nur für uns selbst? Der Autor Norbert Lied zeigt Ihnen anhand des Gleichnisses von den Weingärtnern in Lukas Kapitel 13, wie Sie ein fruchtbringendes Leben führen können. Und nun wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner. Drittens, Friede. Die Frucht aber des Geistes ist Friede. Jesus ist unser Friede, sagt Epheser 2, Vers 14, weil er uns am Kreuz von Golgatha mit Gott versöhnt hat. Jesus will uns in einer friedlosen Welt Frieden vermitteln. Im Gästebuch eines Hotels schrieb einmal ein Gast: Mein armes Herz hienieden, von manchem Sturm bewegt, erlangt den wahren Frieden erst, wenn es nicht mehr schlägt. Darunter schrieb ein anderer Gast: Mein armes Herz hienieden, von manchem Sturm bewegt, erlangte wahren Frieden, seit es für Jesus schlägt. Schlägt unser Herz für Jesus? Ohne Jesus kann ein Mensch in dieser Welt keinen Frieden haben. Er wird immer auf der Suche bleiben. Aber ein Christ, dessen Herz nicht bedingungslos für Jesus schlägt und mit ihm erfüllt ist, kann letztlich keinen alles umfassenden Frieden haben. Das ist die Ursache der Friedlosigkeit. Die Bibel lehrt uns, dass der Friede Gottes höher ist als alle Vernunft, nach Philipper 4, Vers 7. Dieser Friede ist nicht von Umständen abhängig. Den Frieden Gottes können wir auch in großer Not oder schwerer Krankheit haben. Aber nur wer in vollkommener Harmonie mit Gott lebt, erfährt diesen Frieden und kann ihn vermitteln. Warum gibt es so viele freud- und friedlose Christen? Weil sie so unzufrieden sind. Unzufriedenheit raubt den Frieden. Wo der Frieden eine Frucht des Geistes ist, da wird Harmonie und Segen ausgestrahlt. Da fühlt man sich hingezogen. Umgekehrt, Unzufriedenheit ist ein Werk des Fleisches, die der Lust entspringt. Sie strahlt die Werke des Fleisches aus: Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. So sagt uns Galater 5, die Verse 19 bis 21. Und so wie man sich zu Menschen, die Frieden ausstrahlen, hingezogen fühlt, so wird man durch unzufriedene Menschen abgestoßen und geht ihnen lieber aus dem Weg. Es sind Menschen, die nur auf das sehen, was sie nicht haben, statt auf das, was sie haben. Kaum je ging es uns so gut wie heute. Noch nie haben wir so viele Möglichkeiten gehabt, und trotzdem sind die Menschen noch nie so unzufrieden gewesen wie heute. Sind Sie zufrieden mit dem, was Gott Ihnen zukommen lässt? Oder stellen Sie immer Vergleiche mit anderen Leuten an? Unzufriedenheit ist eine der schlimmsten Sünden in der Christenheit, die wir nicht verharmlosen dürfen. Da, wo wir nicht mehr bedingungslos »Ja, Vater« sagen, ist dem Feind der größte Einfluss gegeben. Das Volk Israel war in der Wüste unzufrieden und darum konnte es nicht ins fruchtbare, verheißene Land einziehen. Die Israeliten lebten ein Wüstenleben, obwohl die Verheißungen vor ihnen standen. So kann die Unzufriedenheit ein Leben zu einem Wüstenleben machen. Unzufriedene Menschen kommen innerlich und im Leben nicht weiter. Sie drehen sich immer im Kreis. Zufriedene Menschen aber, die sich an allem freuen können, die sich in Gott geborgen wissen, machen Schritte nach vorn. Unzufriedenheit bringt es sogar fertig, auch andere Pflanzen nicht aufgehen zu lassen, sie im Keim zu ersticken. Was kann die Unzufriedenheit doch für verheerende Auswirkungen für andere haben? Das sehen wir auch bei Israel. 10 Leute brachten es fertig, durch ihren Unmut 2 Millionen Menschen ins Gericht zu stürzen. Vergleichen Sie dazu 4. Mose 14, die Verse 1 bis 8. Unzufriedene Menschen, die nicht darüber Buße tun, obwohl sie Christen sind, werden mit zunehmendem Alter, wo sie eigentlich verklärter werden sollten, immer schlimmer. Von der österreichischen Dichterin Maria von Ebner-Eschenbach stammt das Wort: Das Alter versteinert oder verklärt. Dazu schrieb jemand: Das Alter lässt jede menschliche Eigenart, im Guten wie im Bösen, in gesteigerter Ausprägung hervortreten. Wer sich schon mit 30 angewöhnt, über das Leben zu jammern und an allem herumzunörgeln, dem kann man es schriftlich geben, dass er mit 65 eine essigsaure Gurke sein wird, an der niemand seine Freude hat. Wer sich bereits in der Lebensmitte gehen lässt, in Selbstbemitleidung, in Unzufriedenheit und Undankbarkeit, der wird im Alter von seiner Umgebung bestimmt als schwieriger Mensch empfunden werden, dem man nach Möglichkeit ausweicht. Wer sich aber frühzeitig übt im Verehren und Staunen, im Lieben, Loben und Danken, der wird auch bei hohen Jahren noch etwas Frohes und Frisches, etwas Liebenswürdiges und Anziehendes in seinem Wesen an sich tragen. Darum muss die Erziehung zum Altwerden bereits zu einer Zeit einsetzen, da man noch in keiner Weise daran zu denken pflegt. Je kräftiger wir von dem Geist Gottes alles an dem Baum unseres Lebens beschneiden lassen, was nach unfruchtbarem Wildwuchs aussieht, umso besser wird uns der Abend des Lebens gelingen.
Shalom, Shalom, der Friede sei mit dir.
Viertens, Geduld. Die Frucht aber des Geistes ist Geduld. Geduld ist auch ein Charakterzug Jesu. In 2. Petrus 3, Vers 15 heißt es: Und die Geduld unseres Herrn erachtet für eure Rettung. Die Geduld unseres Herrn hat uns Rettung vermittelt. Er hat ausgeharrt bis zum Tod am Kreuz von Golgatha. Paulus schreibt in 2. Thessalonicher 3, Vers 5: Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld Christi. Der Vater des verlorenen Sohnes hat Geduld geübt. Jeden Tag hielt er Ausschau nach seinem Sohn, bis er ihn von Ferne sah. In Bezug auf die Wiederkunft unseres Herrn ist es sehr wichtig, geduldig zu sein. Es heißt in Jakobus 5, die Verse 7 und 8: So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Warum spricht die Bibel gerade diesbezüglich von Geduld? Ein Ackermann wartet geduldig auf die Frucht. Er arbeitet im festen Glauben auf dem Feld, dass die Ernte kommen wird. Er lebt und wirkt in diesem Licht. Und so sollen auch wir völlig in diesem Licht leben. Darum müssen wir von der Wiederkunft Jesu sprechen, die Prophetie verkündigen. Es muss einen alles beherrschenden Horizont unseres Christenlebens geben. Das Harren auf die Wiederkunft Jesu. Diese lebendige Hoffnung muss unsere Gegenwart bestimmen. Wir müssen nicht nur an der Wahrheit der Wiederkunft Jesu festhalten, vielmehr muss diese Wahrheit auch uns festhalten. Jemand formulierte das so: Auf jeden Fall ist zu sagen, dass nur dort von einem christlichen Leben geredet werden kann, wo der Blick auf den kommenden Herrn alles beherrscht. Christliches Leben erschöpft sich keineswegs in moralischer Vorbildlichkeit. Wir sollen geduldig sein und durchhalten. Ein Ackermann ist es gewohnt, auf etwas zu warten, was er nicht in der Hand hat. Er zweifelt nicht an der Frucht, an der Ernte. Auch im Reich Gottes geht es um Ernte. Darum muss beharrlich gesät und gearbeitet werden. Doch die Gewissheit ist uns gegeben, dass die Ankunft des Herrn nahe ist. Die Geduld beweist einerseits unsere Beharrlichkeit im Blick auf dieses Ziel und andererseits den Glauben an die Treue der Verheißungen Gottes, die er uns zu diesem Ziel gegeben hat. In Galater 6, Vers 9 lesen wir: Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen.
Sprach Jesus zu Simon: Fahre hinaus auf die Höhe und lasset eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan, fingen sie eine große Menge Fische.
Auf dein Wort hin will ich handeln, auf dein Wort hin mit
Fünftens, Freundlichkeit. Die Frucht aber des Geistes ist Freundlichkeit. Jesus ist freundlich. Wir lesen in 1. Petrus 2, Vers 3, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Das Wort Gottes will unseren Charakter umgestalten. Es soll seine Wirkung in uns hinterlassen. Eine Frau sagte einmal zu einer anderen, letzten Sonntag habe ich eine schöne Predigt gehört. Wovon handelte sie denn? Fragte die andere. Das kann ich nicht mehr sagen, aber ich weiß, hinterher habe ich meine Nachbarin wieder freundlich gegrüßt. Wie sieht es mit unserer Freundlichkeit aus? In der Familie, am Arbeitsplatz? Wir reden nicht von der geschäftlichen oder gemachten Freundlichkeit, sondern von der geistgewirkten. Sechstens, Güte. Die Frucht aber des Geistes ist Güte. Jesus ist gütig. Er half allen, die zu ihm kamen. Die Bibel sagt in Galater 6, Vers 9 und 10, lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Gutes tun ist mehr als nur das notwendige Tun. Es bedeutet ein freundliches Tun zum Wohl des Nächsten. Folgendes Beispiel zeigt auf, was geistgewirkte Gütigkeit vermag. Ein Christ in Südchina hatte auf halber Höhe eines Berghanges ein Reisfeld. Während der Trockenzeit benutzte er ein Tretrad, um Wasser aus dem Bewässerungsgraben auf sein Feld hinaufzupumpen. Unterhalb davon lagen die zwei Felder seines Nachbarn, und eines Nachts durchstach dieser den trennenden Erdwall und ließ das ganze Wasser auf seine Felder fließen. Als der Christ den Wall wieder flickte und neues Wasser heraufpumpte, machte der Nachbar wieder das Gleiche. Und so ging es drei- oder viermal. Darauf besprach sich der Christ mit den anderen Christen. »Ich habe versucht, geduldig zu sein und keine Vergeltung zu üben«, sagte er. »Aber ist das richtig?« Nachdem sie gemeinsam darüber gebetet hatten, meinte einer von ihnen, »Wenn wir bloß immer versuchen, das Richtige zu tun, sind wir sehr armselige Christen. Wir müssen mehr tun als nur das, was recht ist.« Am nächsten Morgen pumpte der Christ Wasser für die beiden unteren Felder und am Nachmittag für sein eigenes Feld. Der Nachbar war über diese Tat so erstaunt, dass er begann, nach dem Beweggrund zu forschen, bis schließlich auch er Christus fand. Gütig sein heißt auch großherzig sein. Es gibt nur wenige Menschen, die das sind. Die meisten sind kalte Rechner, die es im Reich Gottes nicht weit bringen. Gott ist gut, weil er alles gegeben hat, was er hatte, seinen eingeborenen Sohn. Der Herr hat mit seinem Opfer auch das verlorenste Leben wieder lebenswert gemacht. Darum ist die Frucht des Geistes Gütigkeit. Siebtens, Treue. Die Frucht aber des Geistes ist Treue. Von Jesus heißt es im 2. Thessalonicher 3, Vers 3, aber der Herr ist treu. Und er selbst hat gesagt, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Lukas 16, Vers 10. Findet man diese Auswirkung der Geistesfrucht in ihrem Leben? Zum Beispiel treu im Gebet, im Umgang mit Geld, gegenüber dem Ehepartner, in der Aussaat seines Wortes oder in den kleinen Dingen des Alltags? Spurgeon fragte einmal eine Hausangestellte, woran sie erkenne, dass sie ein wiedergeborener Christ sei. Sie antwortete: Seit ich bekehrt bin, fege ich auch immer unter den Matten. Treue steht auch für Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit, Ergebenheit. Paulus sagt über die Haushalter in 1. Korinther 4, Vers 2: Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Und Jesus sprach zum Knecht in Lukas 19, Vers 17: Recht so, du tüchtiger Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über 10 Städte. Achtens, Sanftmut. Die Frucht aber des Geistes ist Sanftmut. Jesus sagte von sich: Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Matthäus 11, Vers 29. Sanftmut ist das Gegenteil von selbstbewusster Arroganz und Hochmut. Sie ist aber nicht etwa Schwachheit, sondern vielmehr beherrschte Kraft und symbolisiert einen Menschen, der es sich seiner inneren Stärke wegen leisten kann, mild und sanft zu sein. Neuntens, Keuschheit. Die Frucht aber des Geistes ist Keuschheit. Keuschheit wird auch mit Selbstbeherrschung übersetzt und betrifft alle Regungen der menschlichen Natur: Essen, Trinken, Sexualität, Alkohol und so weiter. Das bedeutet, dass ich alles Christus unterordne und in ihm erfunden werde. Paulus sagt in 1. Korinther 9, Vers 27: Ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn. Praktisch sieht das so aus, dass wir die Sünde, die immer wieder hochkommen will, weil wir im Fleisch leben, im Keim ersticken. Sobald wir der Sünde Raum geben, gewinnt sie Macht über uns, und wir können ihr nicht mehr widerstehen. Ein dünnes Ästchen kann mit Leichtigkeit zerbrechen, nicht aber ein Baum. Darum dürfen wir die Sünden und Begierden nicht zu einem Baum werden lassen, vielmehr sollen wir sie sogleich zerbrechen. Im Lichte Gottes wollen wir uns prüfen, ob wir im Geist wandeln oder nicht. Lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen, sagt Galater 5, Vers 16. Dabei sollen wir uns aber nicht abkrampfen, sondern unser Leben ganz bewusst unter die Herrschaft des Heiligen Geistes stellen. In Vers 24 heißt es: Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Es geht hier nicht um einen langsamen, schmerzlichen Prozess der Selbstentsagung und Kasteiung. Es geht vielmehr darum, das gläubig anzunehmen, was Gott in Jesus am Kreuz für uns getan hat. Unser Lebensmotto soll sein: Ich vertraue nicht meinen eigenen Fähigkeiten, denn ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich habe mit dem alten Lebensstil abgeschlossen und bin einem neuen Leben im Geist ergeben. Ich vertraue und glaube. Galater 5, Vers 25 fordert uns auf: Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Wir haben als Wiedergeborene durch den Heiligen Geist das neue, ewige Leben erhalten. Ein Leben, das Ströme lebendigen Wassers hervorbringt. Aber diese Ströme fließen nur dann, wenn wir auch in diesem Geist wandeln, das heißt, wenn wir uns bewusst im Glauben der Herrschaft des Geistes unterstellen.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Aus dem Taschenbuch Gesetz zum Fruchtbringen von Norbert Lied hörten Sie soeben den vierten Teil. Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole: www.rnh.de.
Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole: Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole: www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.